Tja, mit Gott im Bunde. Heute kommt das große Finale. Der Bund aller Bünde sozusagen. Und tatsächlich ist es in gewisser Hinsicht ein neuer Bund. Alles neu macht Gott. Wir haben das ja schon manchmal gehört, aber in Hebräer 8 können wir lesen, wäre am ersten Bund nichts auszusetzen gewesen. So hätte es keinen zweiten Bund gebraucht. Aber Gott musste sein Volk tadeln. Er sagte ja zu ihnen, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Bund von Juda einen neuen Bund schließen. Und er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten geführt habe. Sie haben sich nicht an diesen Bund gehalten, darum habe ich sie sich selbst überlassen. Das haben wir ja gehört, der Sinai-Bund, den Gott geschlossen hatte, der wurde immer wieder übertreten. Und weiter sagt der Herr, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Niemand muss noch dann seinen Mitbürger belehren oder zu ihm, seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, vom Geringsten bis zum Vornehmsten. Kleine Verständnisfrage, wo steht das? Fast? Genau. Es steht in Hebräer, aber der Autor des Hebräerbriefs bezieht sich wörtlich, also er zitiert wörtlich aus Jeremia. Und das finde ich einfach auch wieder das Tolle, dass man hier sieht, so unterschiedlich die einzelnen Bücher und Geschichten der Bibel sind, dass letztendlich doch ein großer Bogen, eine große Verheißung dahinter steht. Den Bund, den Gott schon durch Jeremia angekündigt hat, der wird dann endlich in Jesus geschlossen. Und Gott setzt einen drauf, er sagt, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nicht mehr an ihre Sünde denken. Und der Autor des Hebräerbriefs führt dann Jesaja fort und sagt, wenn Gott von einem neuen Bund spricht, damit hat er den ersten für veraltet erklärt, was aber veraltet und verbraucht ist, wird bald verschwinden. Warum das gut für uns ist, das habt ihr hoffentlich schon gemerkt, das werden wir aber im Lauf der Predigt noch weiter merken Sie. Jetzt aber zu dem neuen Bund, von dem da die Rede ist. Und es gibt mehrere Stellen. Die bekannteste ist vielleicht die, die ungefähr so auch bei der Einsetzung des Abendmahls vorkommt. Da Jesus Christus in der Nacht da verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod, bis er kommt. Der neue Bund wird auch mit Blut geschlossen. Wenn ihr euch erinnert, Abraham war das Zeichen die Beschneidung. Bei Mose war das die Steintafeln, aber Mose hat ganz bewusst das Volk versammelt und dann die Steintafeln und auch das Volk mit Blut, mit Opferblut besprengt. Ich bin froh, dass wir das so heute nicht mehr machen müssen. Aber es ist trotzdem, wenn man so will, eine blutige Geschichte. Jesus hat sein Leben für uns gelassen. Dem aufmerksamen Beobachter ist es vielleicht aufgefallen, im Moment das, was da steht, aber beim Abendmahl hört sich das irgendwie anders an. Und das ist auch richtig. Und ich finde es spannend, wie an diesem neuen Bund auch mal wieder deutlich wird, wie die Bibel ein Vorbild an Pluralismus ist und wie sich verschiedene Menschen gegenseitig ergänzen. Denn diese Stelle kommt in der Bibel dreimal vor. und dreimal etwas anders. Das habe ich euch mitgebracht. Wir können jetzt hier richtig schön ein bisschen Textarbeit machen. Ich habe grün markiert, was bei allen gleich ist. Dass Jesus das Brot nimmt, dankt und sagt, das ist mein Leib und dass er den Kelch nimmt. Das ist bei allen gleich, das ist die Grundlage. Ein bisschen unterschiedlich wird es dann schon bei der näheren Beschreibung des Bundes. Da heißt einfach, das ist mein Blut des Bundes, und also bei Matthäus und bei Lukas und bei Paulus heißt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Inhaltlich das Gleiche, aber ein bisschen ausgedrückt. Ich finde ja, dass Matthäus da am deutlichsten wird, das ist mein Blut des Bundes oder des neuen Bundes. Ihr merkt, Lukas und Matthäus und Paulus haben da noch gewisse Ergänzungen. Das ist nicht nur der Leib, sondern der Leib, der für euch gegeben oder gebrochen wird. Und eine wichtige Sache, die Matthäus leider unterschlägt, das Gedächtnis. Da kommen wir später noch dazu, was das bedeutet. Ein hochinteressantes Detail, aber da gehe ich nicht näher drauf, da könnt ihr vielleicht gleich jetzt nachdenken drüber. Matthäus schreibt, mein Blut, das für viele vergossen wird, und Lukas schreibt, das für euch vergossen wird. Könnte man die Beobachtung mit reinnehmen und mal weiterdenken, vielleicht machen wir auch mal einen Bibelabend dazu. Und nur Paulus führt diese Erinnerung dann fort. Ich finde das interessant, weil die Abendmahlsliturgie, die wir verwenden, die nimmt das Beste aus allen dreien. Oder man könnte umgekehrt sagen, keiner für sich ist vollkommen, sondern nur gemeinsam hat man die Fülle. Und ich finde das toll, wenn man das in der Bibel so nachvollziehen kann, dass auch von den biblischen Autoren keiner die Weisheit gepachtet hat, sondern dass sich gegenseitig die Bücher, die Aussagen ergänzen. Und da möchte ich mir ein Beispiel nehmen, auch für uns. Keiner von uns hat die Weisheit gepachtet, sondern wir ergänzen uns. Und ich hatte ja gesagt, der neue Bund übertrifft, oder wenn man so will, wenn man da den Autor des Hebräerbriefs nimmt, ersetzt die anderen Bünde. Aber Gott macht nicht einfach wie bei Noah und der Sintflut reinen Tisch und setzt was völlig Neues an, sondern der neue Bund, der knüpft ganz bewusst auch an vorhergehende Bünde an. Ich habe euch das mal rausgestellt, also auf, wie sagt man, aufgemalt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Jesus feiert ja das Abendmahl im Rahmen des Passafestes. Und ich glaube fest, dass das kein Zufall ist, ja? Jesus hätte ohne Probleme auch ein paar Wochen früher oder später kommen können, sich ein anderes jüdisches Fest raussuchen. Aber ich glaube, dass es völlige Absicht war, dass das Abendmahl ein Passamahl war. Warum? Weil Jesus damit an die Exodus-Tradition anknüpft, an die Tradition, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in die Freiheit führt. Das ist das eine starke Motiv. Gott führt Israel aus der Sklaverei in Ägypten und durch seinen Tod am Kreuz führt uns Jesus aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit mit Gott zu leben. Und noch ein anderes interessantes Detail, ist auch wieder ziemlich blutig, relativ unschön, wenn ihr euch an die Exodus-Geschichte erinnert, bei dem Passamahl, war die Aufgabe von dem Blut des Opferlamms, dass jede jüdische Familie an ihren Türpfosten von dem Blut was hinpinselt. Damit der Todesengel, der die ganzen Erstgeborenen von den Ägyptern geschlagen hat oder erschlagen hat, dass der an diesen Häusern vorbeigeht. Also wenn man will, kann man sagen, das Blut des Passahlammes beschützt vor dem Tod durch den Todesengel. Und das Blut von Jesus beschützt im übertragenen Sinn vom ewigen Tod. Wir lesen ja bei Paulus, dass der Tod der Lohn, also die Folge der Sünde ist. Klar, Sünde ist Trennung von Gott Und ohne Gott kann man nicht leben. Hier auf der Erde vielleicht kann man es versuchen, aber in Ewigkeit funktioniert das dann nicht mehr. Also auch hier das Blut von Jesus, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, rettet uns vor dem ewigen Tod. Und ich finde das auch hier wieder schön, dass Gott das weiterführt. Also das ist ein Motiv, was mich auch an der Bibel so fasziniert, so diese großen Bögen über alle Unterschiede hinweg. Und der neue Bund setzt bei dem alten Bund an. Aber er übertrifft ihn und löst ihn auch ab. Und wer gut aufgepasst hat, der wird vielleicht auch erleichtert sein, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, in dem Mosesbund sind wir als Heidenchristen ja eigentlich überhaupt nicht mit reingenommen. Aber in Jesus sind wir mit reingenommen. Und nicht nur in den Mosesbund, sondern auch, so schreibt Paulus in Galater 3, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid auch ihr Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Also sind wir über Jesus auch in den Abrahamsbund mit eingeschlossen. Und das finde ich toll, dass Gott uns Heiden da nicht vergisst, sondern dass er uns in Jesus, in seine Heilsgeschichte mit aufnimmt. Auch wenn wir da ursprünglich gar nichts mit zu tun hatten. Soweit mal der große biblische Kontext. Aber jetzt zu dem bleibenden Zeichen des Bundes, das Abendmahl. Und da gibt es vom Bund evangelischer Gemeinschaften eine schöne Aufzählung, wo die in der Agenda zum Abendmahl auch verschiedene Dimensionen aufzählt. Und das fand ich total hilfreich, das möchte ich euch weitergeben. Abendmahl ist ja immer noch für manche so ein bisschen dubios, ja, man weiß ja gar nicht, was da so wirklich geschieht, für manche ein bisschen unheimlich oder merkwürdig. Aber wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Dimensionen anschauen, glaube ich, wird das viel nahbar. Das eine, ein Mahl der Vergegenwärtigung. Wir haben es gehört, das tut zu meinem Gedächtnis. Dabei müssen wir daran denken, dass im biblischen Gebrauch Vergegenwärtigung und Gedächtnis nicht heißt, wir denken dran, so ein Gedenktag, damals ist das passiert, sondern wie der Name Vergegenwärtigung schon sagt, das ist damals passiert und wenn wir das feiern, dann sind wir mit dabei. Damals ist Jesus, hat mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert und ist am Kreuz gestorben und wenn wir das heute feiern, dann sind wir mit dabei. Wir nehmen uns in diese Heilsgeschichte mit rein. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Es gibt auch andere, die Christen, die sehen das anders. Das ist nur symbolisch. Kann man so sehen. Ich glaube, dass man dem biblischen Verständnis gerecht wird, wenn man sagt, das geschieht und wir sind dabei. Die zweite Dimension, das Mahl der Versöhnung. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Indem wir Abendmahl feiern, wenden wir diese Vergebung nochmal ganz persönlich an. Wir können schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist und können im Abendmahl zugesprochen bekommen und nochmal erleben, dass Gott uns vergibt. Manchmal tut es gut, etwas nicht nur zu wissen, sondern wirklich auch das nochmal neu zu beleben. Und das Abendmahl ist eine Chance dazu. Natürlich wissen wir, Jesus hat uns vergeben. Aber wir können das nochmal ganz neu erleben. Das dritte, das Mahl der Gemeinschaft, trinkt alle daraus, wie es bei Matthäus heißt. Und das finde ich interessant, das habe ich im Studium mal erlebt. Es gibt ja immer Menschen, mit denen man gerne zu tun zusammen ist und Leute, wo man sagt, der ist auch von ein paar Meter Entfernung ganz nett. Und da ist es mir mal passiert, da war so einer, mit dem ich wirklich nicht viel anfangen konnte, sage ich mal so. Und der stand beim Abendmahl genau neben mir. Und wir haben das also im Kreis gefeiert, so mit gegenseitig weitergeben. Und es war wirklich spannend. Wir haben dann gebetet und die Einsetzungsworte. Und indem wir das Abendmahl gefeiert haben, war völlig egal, dass ich den eigentlich überhaupt nicht gemocht habe. Sondern das war wirklich in dem Moment einfach ein Bruder in Christus. Das war ein ganz anderes Erleben. Nicht, dass wir danach super beste Freunde waren, aber während dieser Feier habe ich einfach intensiv diese Gemeinschaft gespürt.
Und das ist, glaube ich, auch eine Chance, dass wir auch als Gemeinde mit den Leuten, mit denen wir uns gut verstehen und vielleicht nicht so gut verstehen, uns bewusst machen, wir stehen gemeinsam um den Abendmahlstisch. Wir feiern gemeinsam das Fest der Versöhnung. Und dadurch schenkt uns Gott auch eine ganz neue Art von Gemeinschaft. Und da sind wir wieder mitten im Thema, das Mahl des Bundes. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Gott hat in Jesus einen Bund mit uns geschlossen. Und indem wir Abendmahl feiern, erneuern wir diesen Bund. Wir wissen das mit dem Bund. Aber wir können es ganz neu für uns annehmen, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir uns daran erinnern und bewusst machen, hey, Gott lässt mich nicht allein. Ich bin Gott nicht egal, sondern er hat sich mit mir verbündet. Er ist mein Verbündeter und ist immer da und ich bin Teil seines neuen Bundes. Und das fand ich auch recht hilfreich, das war mir relativ neu, das Mahl der Hoffnung. Diese etwas sperrigen Worte am Schluss, ja, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das bringt nochmal eine ganz andere Dimension mit rein. Nicht nur früher ist etwas geschehen, was wir jetzt neu erleben, sondern wir feiern Abendmahl, bis Jesus kommt. Wir halten durch, wir glauben damit, dass er nicht nur mal da war, dass er vielleicht jetzt da ist, sondern dass er wirklich wiederkommt. Am Ende der Zeiten. Und so lange feiern wir. Von daher ist Abendmahl auch immer ein Zeichen der Hoffnung. Und du kannst dir mal überlegen, welche Dimension dich da am ehesten anspricht, mit welcher du am meisten anfangen kannst. Und vielleicht hilft dir auch diese Aufstellung mal jetzt, das Abendmahl nochmal neu zu verstehen, einen neuen Zugang zu gewinnen. Noch ein letztes. Der neue Bund gilt bedingungslos. Wir haben gehört, bei Noah hat Gott den Bund mit Noah, seinen Nachkommen und mal allen Menschen und Tieren geschlossen und hat gesagt, es wäre schon toll, wenn ihr kein umbringen würdet und auch kein nicht ausgeblutetes Fleisch essen würdet. Bei Abraham hat er gesagt, ich schließe einen Bund mit dir, aber du musst dich beschneiden als Zeichen des Bundes und wehe, wenn nicht. Bei Moses ist es noch viel schärfer, wo er gesagt hat, ich schließe einen Bund mit euch, aber dieser Bund gilt, solange ihr meine Gebote haltet. Also ich halte mein Wort, solange ihr euers haltet. Und das hat nicht funktioniert, das haben wir gerade gehört. Und jetzt geht Gott einen Schritt weiter und schließt diesen Bund bedingungslos. Ich fand das ganz interessant, ich habe da Gedanken von einem Studienkollegen und Lehrer aus dem Bengelhaus gefunden, Volker Geckle, der schreibt, etwas theologisch. Also ich muss jetzt kurz auf Theologendeutsch umschalten, ich erkläre das dann aber auch nochmal. Gegenüber dem auf der Basis des mosaischen Gesetzes geschlossenen Sinai-Bund hebt sich der Bund des Neutestaments im Blut Jesu durch seine Bedingungslosigkeit und geistgewirkte Erfüllbarkeit scharf ab. Letztendlich heißt das das, was ich gerade gesagt habe. Die Bünde, die alten Bünde waren immer irgendwie an Bedingungen geknüpft. Ja, am deutlichsten bei Moses, wenn ihr die Gebote haltet, dann sollt ihr gesegnet sein. Der neue Bund in Jesus ist bedingungslos. Ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, vielleicht hat Gott eingesehen, dass wir einfach die Bedingungen nicht halten können. Meine Ideen, können wir darüber reden. Fakt ist, Jesus ist für uns gestorben. Punkt. Und er führt es noch weiter aus. So sehr der Bundesschluss im Alten Testament und Neuen Testament von Gott ausgeht, der sich in äußerste Einseitigkeit gegenüber seinem ungleichen Bündnispartner in die Pflicht nimmt, bleibt der Mensch nie in der bloßen Zuschauerrolle verhaftet. Auch nach dem Neuen Testament soll aus dem passiv im Glauben empfangenen Versöhnung die Nachfolge in aktiver Liebe erwachsen, ohne dass dies jemals zur Bedingung des Heils erhoben würde. Das heißt, bei allen Bünden, auch bei den Alten, ist Gott der Aktive, der anfängt. Und der Mensch bleibt aber nie bloß passiv. Das ist bei den alten Bünden, wo eine gewisse Gegenleistung gefordert ist, deutlich. Aber das ist auch wichtig für den neuen Bund. Da bleiben wir auch nicht passiv. Gott schließt den bedingungslos. Aber ein Bund ist eine Einladung. Und er lädt uns ein, dabei zu sein. Mir hat der Begriff gefallen, der passiv im Glauben empfangenen Versöhnung. Ich kann mir die Versöhnung nicht erarbeiten. Kann ich mich anstrengen, wie ich will? Ich werde es nicht schaffen. Deswegen schenkt mir Gott die Versöhnung in Jesus. Aber ich habe nicht nur der Zuschauer zu sein, die Arme zu verschränken, die Füße zu hochzulegen und sagen, ah ja, ist ja nett, Gott, dass du da alles machst, sondern dieser neue Bund, der gilt bedingungslos, aber er lädt uns ein, aktiv zu werden, als Folge. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Wir sind erlöst. Gott hat alles getan. Aber er lädt uns ein, von der Zuschauerbank runterzukommen. Dass wir aktiv werden. Dass wir die Liebe, die wir durch Gott empfangen haben, weitergeben. Dass wir in die Fußstapfen von Jesus treten, das nennt man Nachfolge. Dass wir ihn zum Vorbild nehmen. Dass wir uns an Gottes Wort orientieren. Aber im Unterschied zu den anderen ist das eben nicht mehr die Bedingung, sondern die Folge. Und das hast du vielleicht schon oft gehört. Aber ich erlebe immer wieder, dass ich den Eindruck habe, dass Leute das nicht verstanden haben. Dass sie immer noch glauben, dass sie sich die Erlösung erglauben oder erarbeiten oder sonst was müssen. Nein. Die Erlösung ist bedingungslos geschehen. Der neue Bund gilt ohne Gegenleistung. Aber er fordert auf, aktiv zu werden. Ich hoffe, dieser Unterschied ist klar geworden. Wenn du möchtest, kannst du dir Folgendes mitnehmen. In Jesus schließt Gott einen letzten, endgültigen Bund mit uns Menschen, der die vorherigen Bünde ersetzt bzw. vervollkommnet. Das Zweite, im Abendmahl wird Erlösung, Gemeinschaft und Hoffnung lebendig. Und das Dritte, Gott liebt dich bedingungslos. Deshalb gilt der neue Bund auch bedingungslos. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied und feiern danach.